Wenn wir auf den Hintergrund dieses aktuellen Warnstreiks schauen und ja vor allem auch auf die letzten Monate, wie sehen denn so die Arbeitsbedingungen von Bus- und Bahnfahrerinnen in Sachsen-Anhalt oder auch konkret in Halle aus?
Die Arbeitsbedingungen sind ziemlich hart. Also was wir erleben, sind Löhne, die nicht besonders hoch sind, aber das ist an der Stelle gar nicht das große Thema dieser Tarifrunde, sondern wir erleben vor allem, dass die Kolleginnen und Kollegen hochgradig belastet sind. Also wenig freie Tage, ständig wechseln die Dienste, Dienste am Wochenende und zu sehr unfreundlichen Zeiten, was ein Familienleben angeht und was sich auch an vielen Stellen in den Krankenständen niederschlägt. Also wir haben sehr hohe Krankenstände in den Betrieben und viele Fahrerinnen und Fahrer, die einfach ganz deutlich sagen, ich kann nicht mehr, es geht so nicht mehr weiter.
Und deswegen unter anderem ja nun auch Forderungen von Verdi, die in den Tarifverhandlungen laut gemacht werden, aber die nunmehr dritte Tarifrunde ist gescheitert. Was sind das für Forderungen, die Sie da verteidigen und versuchen durchzusetzen gegenüber den Arbeitgebern?
Es geht diesmal vor allem, wie ich das sagte, auch um Rahmenbedingungen. Also natürlich spielt am Ende oder hat alles eine Komponente, die mit Geld zu tun hat, eine monetäre Ebene. Aber es geht vor allem jetzt hier gerade um Rahmenbedingungen, also um zusätzliche freie Tage beispielsweise oder um die Frage, wie viel freie Zeit man eigentlich zwischen zwei Schichten hat. Momentan ist es oft so, dass die Fahrerinnen und Fahrer zwischen zwei Diensten nur 10 Stunden frei haben. Das heißt, ne, sie gehen vom Fahrzeug runter, dann nach Hause, vielleicht schlafen und 10 Stunden später müssen sie schon wieder im Fahrzeug sitzen, wo wir sagen, da muss es entsprechend längere Zeiten geben und wir sagen, es braucht auch einfach mehr freie Tage beispielsweise, um wirklich sich vom Dienst zu erholen, so damit die Kolleginnen und Kollegen den Job lange gesund machen können, aber eben auch, und ich glaube, das sollte im Interesse aller sein, um ausgeruht in den Fahrzeugen zu sitzen.
Sie fordern da, wenn ich mich richtig erinnere, gelesen zu haben, 11 Stunden da als quasi ja Zeit, die man zwischen zwei Schichten braucht. Ist es so schwer, diese eine weitere Stunde da so abzuhandeln und kann so eine weitere Stunde auch diesen Ausgleich bringen, zwischen zwei Schichten sich mehr erholen zu können?
Naja, ich glaube, diese eine Stunde würde schon viel ausmachen für die Kolleginnen und Kollegen. Grundsätzlich bräuchten wir eigentlich noch mehr. Für die Betriebe ist das insofern schon eine Herausforderung, das sehe ich auch ein, dass natürlich so Dienstumläufe, also Dienstpläne völlig neu aufgestellt werden müssen und umgestellt werden müssen, weil momentan die Dienstplanungen so gebaut sind, dass oft dieser 10-Stunden-Wechsel da drin steckt. Und das ist natürlich, sagen wir mal, organisatorisch ein gewisser Aufwand, aber da glauben wir, der muss dann entsprechend einfach geleistet werden. Und auch da nochmal, ich finde auch 11 Stunden Zeit zwischen zwei Dienstschichten mit der Verantwortung, die die Kolleginnen und Kollegen haben, oft auch Wechsel vom Frühschicht zum Spätdienst, zum Nachtdienst, das ist auch dann, sind auch 11 Stunden eigentlich nicht viel Zeit, wenn wir es uns genau anschauen.
Und nun hatten ja die Arbeitgeber ein Angebot vorgelegt, das Verdi abgelehnt hat. Und wie es heißt, hätten durch das Angebot die Beschäftigten im Endeffekt weniger Geld in der Tasche gehabt als vorher. Wie sah dieses Angebot aus, beziehungsweise was drückt sich vielleicht auch an bisher so Bereitschaft, auf Forderungen der Beschäftigten einzugehen durch die Arbeitgeber dadurch aus?
Ja, also mit Geld hätte es wahrscheinlich gar nicht so viel zu tun gehabt, sondern auch hier wieder um die Arbeitsbedingungen. Ich würde Ihnen gern 2 Beispiele machen. Das eine Beispiel ist das, dass wir uns im vergangenen Jahr darauf verständigt haben, dass die Beschäftigten 30 Tage Urlaub haben sollen und haben jetzt ein Papier auf dem Tisch, das sagt, dass die Arbeitgeber allen Beschäftigten 31 Tage Urlaub anbieten. Das klingt natürlich erstmal sehr gut und da haben wir auch genau hingehört. Leider kamen 2 Absätze weiter dann so ein bisschen das böse Ende, weil es soll zwar der Urlaub von 30 auf 31 Tage erhöht werden, gleichzeitig soll aber die bisherige bezahlte Freistellung am 24. und 31.12. jeweils wegfallen. Das heißt, die Kolleginnen hätten zwar einen zusätzlichen Urlaubstag, aber dafür 2 bisher bezahlte freie Tage gestrichen bekommen, de facto also weniger frei. Ein anderes Beispiel ist, dass die bisher bezahlten Pausen in Wechselschicht, also Menschen, die regelmäßig 3 Schichten arbeiten, bekommen ihre Pause bezahlt. Diese bezahlte Pause würden die Arbeitgeber gerne streichen, ne? Was natürlich auch eher zu einer höheren B als Entlastung führt.
Nun sagen wir immer Arbeitgeber, es geht ja um Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Personennahverkehr in Sachsen-Anhalt und so gibt es da heute auch einen Warnstreik, nicht nur in Halle, sondern man konnte auch schon von Dessau lesen. Das heißt, an wen richtet sich da aktuell der Warnstreik? Mit wem verhandeln Sie da konkret?
Der Verhandlungspartner ist der Kommunale Arbeitgeberverband in Sachsen-Anhalt. Und da sind mehrere Arbeitgeber organisiert. Das sind einmal die hallischen Verkehrsbetriebe, aber auch die Verkehrsbetriebe in Magdeburg, im Burgenlandkreis und in Dessau. Und die sind heute auch alle gleichermaßen von den Warnstreiks betroffen.
Mhm. Ja, wie berichtet wird, gäbe es im Bezug auf eben den Warnstreik Forderungen auch aus bestimmten Kreisen, Streiks in Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge zu verbieten. Alarmiert Sie eigentlich so etwas als Gewerkschaftsvertreter?
Da höre ich natürlich ganz genau hin versuche das auch immer sehr kritisch zu hinterfragen, weil ich schon nicht nur der Meinung bin, sondern es ist ja ein Fakt, dass wir in Deutschland ein Grundgesetz haben, das im Artikel 9 Absatz 3 das Streikrecht ganz klar regelt. Und ich frage mich sehr deutlich, wieso die Beschäftigten in der öffentlichen Daseinsvorsorge nicht die gleichen demokratischen Rechte haben sollten wie beispielsweise in der Privatwirtschaft. Dass es dort natürlich zu anderen Härten kommt durch einen Streik, das ist uns völlig klar. Deswegen haben wir den auch einige Tage vorher angekündigt. Das müssten wir ja nicht. Aber trotzdem müssen die Beschäftigten ja irgendwie ihr Recht wahrnehmen können. Und wir verhandeln nun mittlerweile seit 11 Monaten. Wir hätten den Tarifvertrag ursprünglich schon im Juni kündigen können. Das heißt, wir hätten auch eigentlich schon im Sommer streiken können, haben das bewusst nicht getan, haben den Arbeitgebern gesagt, dass wir vorerst auf unser Streikrecht verzichten, weil wir weiter an einer guten Lösung interessiert sind. Und nachdem wir sie aber auch das nicht ernst genommen haben, ist jetzt einfach der Punkt, wo wir ein Zeichen setzen müssen.
Und so begann der Warnstreik gestern zum Sonntag, wo ja an sich vielleicht auch eben nicht der intensive Verkehr wie etwa ne, zur Schule oder zur Arbeit stattfindet, wie zum Beispiel wie heute an einem Montag, an dem dann heute der zweite Warnstreiktag stattfindet. Und wie auch ja das schon erwartbar war, kann man so in den regionalen, lokalen Foren lesen, wie sich auch darüber beschwert wird, eben dass die Bahnen nicht fahren und dann Menschen nicht zur Arbeit kommen oder ihr Kind nicht in die Schule ja so wie regulär quasi schicken können. Was entgegnen Sie jenen, die sich über diesen Streik gerade aufregen?
Naja, zunächst einmal habe ich Verständnis für den Ärger und für den Frust. Ich kann das verstehen, ich habe selber ein kleines Kind und auch wir sind dann vor Herausforderungen gestellt, wenn es zu einem Streik kommt. Also das heißt, den Ärger kann ich grundsätzlich nachvollziehen. Ich bitte dann aber immer darum, und das würde ich auch an dieser Stelle tun, den Ärger, den Frust an die Stelle zu adressieren, wo sie hingehört, nämlich zu den Arbeitgebern. Wie gesagt, wir haben seit 11 Monaten immer wieder zu Verhandlungen aufgefordert. Wir haben 9 Monate lang davon nicht mal Gesprächstermine angeboten bekommen, sondern unsere Bitten um Verhandlungstermine sind einfach ignoriert worden. Und dann haben wir jetzt das erste Mal ein Papier auf dem Tisch, was die Bedingungen verschlechtert. Und entsprechend kann ich jeden Ärger nachvollziehen und lade deswegen herzlich dazu ein, den Frust über diese Arbeitsniederlegung auch an die Betriebe zu kommunizieren, weil die sind es, die diese Eskalation hervorgerufen haben und provoziert haben.
Ich würde noch einmal gerne auf die Arbeitsbedingungen von Bus- und Bahnfahrerinnen blicken, die sich ja in den letzten Monaten oder sagen wir mal 1,5 Jahren doch auch verändert haben. Sie haben schon angesprochen, die hohe Belastung und auch der hohe Krankenstand. Und da durch Corona waren ja Bus- und Bahnfahrerinnen auch einem ständigen einerseits Risiko ausgesetzt und andererseits müssen die Bus- und Bahnfahrerinnen die geltenden Auflagen für den öffentlichen Nahverkehr verteidigen. Und das meinen zum Beispiel auch diejenigen, die in den Bus zum Beispiel einsteigen, darauf hinzuweisen, dass ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist. Die Gewerkschaften hatten da schon einmal darauf verwiesen, was für ein Druck auch damit auf den Bus- und Bahnfahrerinnen lastet. Also als ich kürzlich Bus gefahren bin, habe das dann da auch nochmal erlebt, wie das eben einerseits von dem Busfahrer nicht eingefordert wurde, die Gruppe, die eingestiegen ist, von vielleicht 10 Personen über 50, da auf den Mund-Nasen-Schutz hinzuweisen. Gleichzeitig dachte ich mir, gut, ich würde auch gar nicht in dieser Situation jetzt stecken wollen, so einen Busfahrplan, der ja sehr getaktet ist, einhalten zu müssen und dann noch Menschen direkt anzusprechen und etwas einzufordern, wo man weiß, auch wie angespannt die Situation da ist und auch wie radikalisiert diese Szene von Corona-Skeptikern und Leugnern mittlerweile ist. Das heißt auch, blicken Sie auch vielleicht in den Tarifverhandlungen oder aktuell auch auf die Situation, wenn es darum geht, Corona-Auflagen auch einzufordern und ich sag mal einfach zu verteidigen auf Seiten der Bus- und Bahnfahrerinnen?
Ja, also grundsätzlich finde ich die Corona-Auflagen grundsätzlich völlig richtig. Also ich glaube, man darf auch von Fahrgästen verlangen, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, damit wir uns alle gemeinsam vor Covid-19 schützen können. Also das ist erstmal, glaube ich, Grundlage. Für die Fahrerinnen und Fahrer ist das natürlich eine riesen Herausforderung und das war es auch schon vor dem, was da in Ida Oberstein passiert ist. Wir hatten schon im letzten Jahr die Situation, dass in Frankreich ein Busfahrer von Fahrgästen tatsächlich totgeschlagen wurde, weil er die Fahrgäste zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes aufgefordert hat und ist dort von Fahrgästen aus dem Bus gezogen und getötet worden. Das heißt, diese Situation haben wir so in Deutschland zum Glück nicht erleben müssen, aber die Kolleginnen und Kollegen erleben schon, dass sie beleidigt werden, zum Teil bespuckt werden, angeschrien werden. Und daher kann ich ein Stück weit auch nachvollziehen, dass sie sich diesem Druck da an Stellen auch entziehen. Gleichzeitig muss man die Frage stellen, ist es eigentlich Aufgabe der Fahrerinnen und Fahrer, darauf hinzuweisen? Sie sind zunächst mal Fachkräfte im Fahrbetrieb, wie es konkret heißt, und haben die Aufgabe, das Fahrzeug zu lenken. Unsere Forderung, das haben wir schon im letzten Jahr sehr deutlich gemacht, dazu auch uns an die Bundespolitik gewandt, zu sagen, wenn es diese Maskenpflicht gibt, die nochmal ich völlig richtig finde, dann gehört eigentlich zusätzliches Sicherheitspersonal in die Fahrzeuge, um diese auch entsprechend durchzusetzen. Tariflich können wir das leider nicht regeln, also das ist nichts, was man in einem Tarifvertrag so schreiben kann, aber es ist ein klarer Appell von uns, auch von den Betriebsrätinnen und Betriebsräten beispielsweise, die Kollegen da nicht alleine zu lassen.